Viele haben schon sehr viele Radwege hinter sich gebracht in ihrem Leben und viele Wanderungen. Und das Grüne Band ist für viele noch ein Geheimtipp. Die haben irgendwo darüber gelesen. Es wird ja inzwischen auch sehr, sehr viel Werbung gemacht dazu. Und das Grüne Band hat eine Mischung aus Erinnerungskultur und eben Naturschutz. Und ich glaube, diese beiden Komponenten, das macht es für viele Leute spannend, sich zwischen Ost und West hin und her zu bewegen und diesen Korridor, der ja manchmal nur ganz schmal ist, wirklich zu bewandern und in dieser Ruhe, die es eben gibt, in dieser schmalen Zone wirklich anzukommen. Es gibt auch Leute, die sind gerade in einer Umbruchsituation in ihrem Leben. Also entweder gehen sie gerade in Rente und sagen sich, jetzt muss ich nochmal durchstarten, das will ich unbedingt machen. Wollte ich schon immer mal machen, das Grüne Band. Oder es gibt Leute, die so Beruf wechseln und sich neu finden müssen. Also diese halb meditative Variante gibt es auch. Aber es gibt halt total viele, die das in Abschnitten wandern. Also immer Teilabschnitt, Teilabschnitt, Teilabschnitt. Und es gibt auch einige, allerdings sind das relativ wenige, die machen es in einem durch als Wanderung und die sind dann so 7-8 Wochen unterwegs.
Stolze Städte, weites Land. Der Altmark-Podcast. Ein Landleben-Podcast für Altmark-Liebhaber und Altmark-Entdecker.
Ihr habt es gerade gehört, wir sind in dieser Folge auf dem Grünen Band unterwegs. Mehr als 130 Kilometer schlängelt es sich entlang der westlichen Altmark, entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze zwischen Ost und West.
Das Grüne Band gibt es natürlich nicht nur in der Altmark. Wo früher die Menschen mit Waffen und Zäunen von der Flucht abgehalten wurden, ist heute wunderschöne Natur. Wer Glück hat, sieht Rebhühner, Fischotter und Kraniche.
In den vergangenen 35 Jahren ist hier nicht nur ein besonderer Streifen Natur mitten durch Deutschland entstanden, sondern auch ein Weg, den immer mehr Menschen zu Fuß oder mit dem Rad entdecken.
Wir haben uns mit Amanda Hasenfuß getroffen. Sie betreibt mit ihrem Mann eine Herberge direkt am Grünen Band und sie hat ein Buch über diesen deutschen Sehnsuchtsweg geschrieben. Sie nimmt uns mit an Plätze, die man unbedingt gesehen haben sollte. Viel Spaß beim Hören.
Als wir bei Amanda Hasenfuß ankommen, sind wir nicht die Einzigen. Kurz vor uns ist gerade ein Radfahrer auf den Hof ihrer Herberge in Dahrendorf gefahren. Klaus Rees heißt er und stammt aus Bielefeld.
Ich mach schon mal da auf und dann gehen wir.
Wunderbar, meine Güte. Ja, ich bin heute Morgen losgefahren um 9:30 und bin jetzt die Route südlich des Wendlands gefahren. Es sind mit ein bisschen ein paar Abstechern in einen Rundling und nach Wustrow sind es jetzt 74 Kilometer geworden.
Ordentliche Strecke.
Eine ordentliche Strecke, gemischter Untergrund. Da hatten sie sehr viele sandige Böden. Dann hatten sie diese alten Wege, die die DDR-Grenzer gebaut haben. Und zwar längs und quer, also ganz schmal quer, ungefähr 3 Kilometer. Also da wurden sie einmal durchgerüttelt, der Magen wurde einmal links nach links gedreht. Hat aber total Spaß gemacht, weil einfach die Landschaft ist toll. Sie sehen links die Raubvögel, sie sehen da vorne einen Storch, sie sehen die Rehe und die Hasen durch den Untergrund laufen. Zum Teil habe ich dann Kraniche gesehen, die sich verflogen hatten. Also eine wunderbare Strecke, wenn man die Natur auch liebt und gut zum Runterkommen.
Klaus Rees macht nur einen kurzen Stopp. Seit einigen Kilometern hat er nach einem Café Ausschau gehalten. Hier, zwischen der Altmark und dem Wendland, muss man jede Gelegenheit zum Rasten mitnehmen. Bei einem Tee erzählt er uns, welche besondere Verbindung er zum Grünen Band hat.
Wir waren seit 45 Jahren regelmäßig im Wendland, weil meine Frau und ich, wir haben uns in Gorleben kennengelernt. Und sind dann auch mit den Kindern regelmäßig hingefahren. Und wir haben sowohl die DDR-Zeit in Anführungszeichen noch mitbekommen und sind drüber gefahren über die Grenze. Wir haben direkt in einem Jahr der Öffnung waren wir auch hier. Wir waren in Schnackenburg, das ist ja die südlichste Ecke vom Wendland, als die Öffnung gerade war. Wir waren in Dömitz, als es noch keine Brücke gab, als man mit so einer Fähre rüberfuhr. Und wir haben die ganzen Städte vor allem gesehen, als sie noch richtig runtergekommen und kaputt waren. Von daher verbinden wir ganz viel, meine Frau und ich und auch meine beiden Söhne, mit der innerdeutschen Grenze.
Gäste wie Klaus Rees kommen für einen kurzen Zwischenstopp oder auch für eine Übernachtung in der Herberge in Dahrendorf vorbei. Amanda Hasenfuß erzählt uns, dass die Saison Mitte April losgeht und sich bis in den November reinzieht. Sie beobachtet auch, dass in den vergangenen Jahren immer mehr Menschen das Grüne Band entdecken. Seit etwa 10 Jahren empfängt sie zusammen mit ihrem Mann Gäste und bietet ihnen 9 Betten und Frühstück an.
Wir haben uns dieses Fleckchen Erde ausgeguckt zum Lebensmittelpunkt, weil es hier so schön einsam ist, ruhig ist und weil man hier den Sternenhimmel so schön sieht.
Jetzt liegt Ihr Hof am Grünen Band. Haben Sie sich deswegen den Hof rausgesucht?
Ja, in gewisser Weise ja. Das ist schon unser Hauptthema auch. Es liegt auch daran, dass ich aus den 9 Bundesländern bin. Mein Mann ist aus den alten Bundesländern und das war halt einfach ein guter Zufall. Das Grundstück hat natürlich auch eine wichtige Rolle gespielt, also so wie es liegt und wie es so auf uns gewirkt hat. Also es kam irgendwie alles zusammen und dann waren wir am Grünen Band. Das ist ja nur 300 Meter von hier und freuen uns, dass wir auch mal schnell ins Wendland rüberspringen können. Also dass wir beide Kulturräume, Altmark und Wendland, immer genießen können.
Sie haben sich sozusagen in der Mitte getroffen.
Ja, in gewisser Weise, obwohl mein Mann aus Hessen kommt, also viel weiter südlicher. Aber es ist irgendwie eine schöne Sache.
Der Hof und Dahrendorf, die lagen bis 1989 im Sperrgebiet der DDR. Die Grenze war in Sichtweite. Wir stehen mit Amanda Hasenfuß auf der Veranda und sehen einen alten Grenzturm, der stehen geblieben ist. Auch wegen solcher Relikte kommen Besucher hierher. Wir fragen, ob sie eher wegen der Geschichte oder wegen der Natur zum Grünband kommen.
Ich denke, dass es mehr die Erinnerungskultur ist, also das Leben so zwischen Ost und West, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die entweder in den 9 Bundesländern leben oder in den alten. Ich würde sagen, das ist vielleicht so 70% für viele, ganz wichtig. Und Natur, Naturschutz, das, ich sag mal, sind vielleicht so 30%, die das eben so mitnehmen und die das auch wirklich gut finden. Ich habe so das Gefühl, das ist so der letzte Radweg oder Wanderweg, der noch nicht so überlaufen ist und der also Freiheit verspricht und Ruhe und nette Menschenbegegnung. Das ist halt, ich glaube, das, was viele Leute total anzieht.
Jetzt wollen wir aber auch hin zum Grünen Band und es selber erleben. Zusammen mit Amanda Hasenfuß fahren wir zu einem wirklichen Geheimtipp. Und der sieht auf den ersten Blick aus wie ein alter Jägerhochsitz. Bisschen marode, bisschen zugewachsen und aus Holz. Unsere Reiseleiterin versichert uns aber, der hält. Noch.
Eigentlich ist es jetzt noch schöner. Also die ersten Stufen sind jetzt weggefallen, aber müsste noch einigermaßen sicher sein. Ist auf jeden Fall auf eigene Gefahr.
Ich laufe mal vorsichtig hinter Ihnen her.
Nee, ich laufe hinter Ihnen her.
Wie Sie wollen.
Das war ein Aussichtspunkt zu der Zeit vor 1990, konnten hier Niedersachsen oder auch andere Menschen aus den alten Bundesländern sich der innerdeutschen Grenze nähern, ziemlich nah sogar. Also wir sehen ja hier, auf der Straße ist noch die Linie, also bis auf 20 Meter ist man rangekommen. Und dann konnte man diese Plattform nutzen, weil die so erhöht ist, und konnte schön in den Osten glotzen. Ne? Also hier, das ist Richtung Westen, ist jetzt der Osten. Bei uns ist das ja so, dass der Westen im Osten ist und der Osten ist im Westen, durch den Grenzverlauf. Und wir sind hier auch direkt mitten im Grünen Band. Also das ist Grünes Band und das ist Grünes Band. Ich schätze, ich weiß es natürlich auch nicht genau, wir kennen das ja auch nur von den Geschichten der Alteingesessenen, dass da, wo wir jetzt hingucken, Richtung Westen, dass das alles nicht da war, außer die Eiche natürlich. Und dass man ganz weit gucken konnte. Jetzt kann man zum Beispiel den Turm gar nicht sehen. Und den konnte man definitiv vor 1990 von hier aus sehen. Und das war einfach, denke ich, für die Niedersachsen total interessant, so einen Blick in den Osten zu werfen, den ein oder anderen Grenzsoldaten zu sehen, wie der seinen Dienst macht und wie sich das anfühlt hier.
Das Grüne Band war während der deutschen Teilung nicht grün, sondern der Grenzstreifen wurde freigehalten von Bäumen und Büschen, damit die Grenzer freie Sicht hatten. Für uns als in der DDR Geborene fühlt es sich irgendwie komisch an, dass es so Plattformen wie diese gab, so nah am Todesstreifen, um sich vom Westen aus den Osten anzuschauen. Aber es war Realität, so wie Grenztürme und Minenfelder auf der anderen Seite.
Ohne Amanda Hasenfuß wären wir wahrscheinlich an der Plattform einfach vorbeigerollt. Denn es weist kein Schild darauf hin, was es früher einmal war. Die Plattform wirkt wie ein Lost Place. Ein paar hundert Meter weiter kommen wir an einen Gedenkstein. Der erinnert an die deutsche Teilung. Vom Gedenkstein führt ein Trampelpfad weg zu einem Platz zwischen Bäumen.
Das ist unser Osterfeuerplatz. Und da treffen sich Ost und West. Wir gucken hier gerade auf das Dorf Harpe in Niedersachsen, das erste niedersächsische Dorf. Und wir Dahndorfer sind das erste Dorf in der Altmark. Und die beiden Dörfer feiern traditionell schon seit 35 Jahren hier an dieser Stelle das Osterfest. Die Dahndorfer bringen immer die Getränke mit, kümmern sich darum. Und die Harper sorgen immer fürs Essen.
Solche und viele weitere Geschichten hat Amanda Hasenfuß zusammen mit Beatrix Flatt in ihrem Reisebuch Grünes Band entlang der Altmark festgehalten. Neben Tourenkarten finden Wanderer und Radler darin Tipps für Unterkunft und Verpflegung. Denn davon gibt es in der Region nicht sehr viele, sagt die Buchautorin, und deshalb sollten Touren hier gut geplant sein. Im Buch finden Reisende auch Hinweise auf Ziele in der Umgebung des Grünen Bandes, etwa den Campingplatz mit Waldbad in Dähre, das Kunsthaus in der Hansestadt Salzwedel und das Freilichtmuseum Diesdorf. Das alles sind Orte, die mit Fördermitteln aus dem EU-Programm LIDE unterstützt werden.
Im Freilichtmuseum Diesdorf finden wir ein besonderes Überbleibsel aus der Grenzregion. Diese Glocke hängt außen an einer kleinen Kirche im Freilichtmuseum. Jochen Hofmann, der Kulturamtsleiter vom Altmarkkreis Salzwedel, zieht an einem langen Seil. Die Glocke sieht zwar unscheinbar aus, hat aber eine bewegte Geschichte. Und dass sie hier überhaupt noch erklingt, ist ein Wunder. Sie stammt aus der Kapelle des Dörfchens Jasau.
Jasau war auch ein Ort unmittelbar an der Grenze zum hannoverschen Wendland. Und dieser Ort wurde nach der Errichtung der innerdeutschen Grenze zunächst entsiedelt und dann in den späten 60er Jahren geschleift. Das heißt, alle Gebäude wurden dort komplett abgerissen. Die Glocke war vorher schon durch glückliche Umstände gerettet worden. Sie wurde also im Krieg demontiert, sollte eingeschmolzen werden, entging diesem Schicksal, kehrte dann zurück und kehrte nicht wieder zurück an ihren ursprünglichen Standort, in das dann relativ rasch geräumte Dorf Jasau, sondern wurde eben in Kleinschüden, einem Nachbarort, angebracht, weil die dortige Glocke eben den Krieg nicht überstanden hatte. Und so wurde die Glocke aus Jasau in Kleinschüden bewahrt und jetzt eben bei uns. Und dadurch wird diese Kirche mit ihrer Glocke natürlich auch, bleibt es ein Mahnmal für die deutsche Teilung, das wir hier auch ins Museum mit aufgenommen haben.
Mit der Glocke wurde auch eine Kirche nach Diesdorf geholt. Dafür musste sie an ihrem alten Standort in Kleinschüden vorsichtig abgebaut werden. Balken um Balken, Ziegelstein um Ziegelstein. Immerhin. Altes Fachwerk lässt sich leicht ab- und wieder aufbauen. Ähnlich wie bei einem Stabilo-Baukasten, nur im Großformat. Und nun kann die Glocke aus Jasau wieder klingen.
Jasau war übrigens nicht der einzige Ort, der wegen der Grenze leergezogen und platt gemacht wurde. In der Altmark gibt es mit Jasau, Großgrabenstädt und Stresow gleich drei, die so geschliffen wurden, einfach weil sie zu nah an der Grenze waren. Wer vorbeikommt, kann noch wenige Reste sehen, zum Beispiel Reste eines Kuhstalls in Großgrabenstädt.
Dann gibt es aber da auch so Infotafeln, Bänke, auch einen großen Erinnerungsstein. Und das ist also unabhängig von all den Sachen, die man da noch sich anschauen kann, also jetzt nicht so viele, aber die wenigen, ist es einfach so dieser Charakter des Ortes, der immer noch da ist, obwohl man eigentlich nur noch Natur und Bärlauch sieht im Frühling, ist das so ein ganz bestimmtes Gefühl, das da ist. Und wenn man mit jemandem unterwegs ist, manchmal vermitteln wir das ja auch an Gäste, die dann noch jemanden sprechen wollen, der dort mal gelebt hat, dann ist das natürlich umso stärker. Also weil dann können die ganzen alten Geschichten, wie sah es aus im Dorf und wer hat da gelebt und wie war das mit der Zwangsaussiedlung, das kommt dann alles wieder hoch und dann lebt eigentlich auch das Dorf irgendwie wieder auf, auch bei den Gästen, obwohl eigentlich fast nichts mehr zu sehen ist.
Wir haben ihn heute schon öfter von Weitem gesehen. Jetzt wollen wir auch noch hin, zum Grenzturm bei Dahrendorf. Er war ein sogenannter Führungsturm, erzählt uns Amanda Hasenfuß. Dort liefen alle Informationen des Grenzabschnitts zusammen. Heute ist der Turm in Privatbesitz und abgeschlossen. Daneben gibt es eine Bank zum Ausruhen, von der man einen weiten Blick ins Land hat.
Jetzt sind wir auf einer Kammlage und auf dieser Kammlage ist zu DDR-Zeiten ein Grenzturm errichtet worden, und zwar ein BT9, 4x4, also 4x4 Meter in der Grundfläche, und früher nannte man das eine Führungsstelle. Also es gab ja die kleinen Grenztürme und die großen, und das ist einer von den größeren. Und der steht tatsächlich auch jetzt nur noch hier, weil der ehemalige Bürgermeister von Dahndorf gesagt hat, diesen lassen wir mal stehen, der könnte später nochmal wichtig werden fürs Dorf und für die Umgebung. Und das ist jetzt auch tatsächlich der Fall geworden über die letzten Jahre, dass es etliche Leute gibt, die hier entlang wandern oder Radfahren oder so wie unsere Gäste in der Herberge, die dann einfach abends nochmal die Chance nutzen und diesen Turm sich angucken.
Wer reinschauen möchte, kann sich beim Eigentümer melden. Am besten 1-2 Tage vorher. Im Wesentlichen ist die Hülle vom Turm erhalten, aus grauem Beton, und in der oberen Etage rundherum Fenster für einen guten Ausblick.
Na, ich persönlich wünsche mir, dass der Turm eigentlich saniert wird, dass er wert erhalten und geschätzt wird, dass wir hier irgendwann auch mal eine richtig schöne Infotafel haben, wo die Geschichte des Turms erklärt wird. Auch noch natürlich Informationen zum Grenzverlauf, jetzt grünes Band, Informationen zum Sperrgebiet und welche Apfelbäume wir hier gepflanzt haben, welche Sorten das sind und warum hier die Bank steht und warum hier eine Grenzsäule steht, die eigentlich nicht original an diesem Standort vorhanden war.
Und ich als Radfahrer und Wanderer habe hier auch die Möglichkeit, etwas zu ruhen.
Ja, man kann hier ruhen, entweder auf den Treppen vom Turm oder im Turm, oder man macht halt ein Picknick an der Bank, die wir aufgestellt haben. Kleiner Tisch ist da und es ist halt wirklich eine schöne Sache. Hier weht immer Wind und der Turm, hören wir jetzt ja auch, der gibt immer Geräusche von sich. Manchmal seufzt es da auch so im Wind. Und dann kann man einfach hier der Geschichte nachspüren und hat immer noch tolle Blicke hier.
Wir verabschieden uns vom Grünen Band und bedanken uns bei unserer Reiseführerin Amanda Hasenfuß. Natur und Geschichte, das klang erstmal für uns ziemlich langweilig. Doch wir wurden am Grünen Band positiv überrascht. Hier gibt es an jeder Ecke etwas zu entdecken und dabei ist es traumhaft ruhig und fernab von allem, was stressen könnte.
Für das Grüne Band gibt es eine Idee, eine Vision für die Zukunft. Deutschland hat es als UNESCO-Welterbestätte für Natur und Kultur vorgeschlagen. Damit wäre es das erste dieser Art in Deutschland. Wir drücken die Daumen.
Übrigens, wer mehr zu Todesstreifen, Sperrgebiet, Aussiedlungen und geschliffenen Orten erfahren möchte, der kann in unseren Podcast Wendehausen reinhören. Der spielt in einem kleinen Dorf in Thüringen, und das heißt wirklich Wendehausen, und es befindet sich auch am Grünen Band. Den Link findet ihr in den Shownotes.
Wir freuen uns, wenn ihr diesen Podcast liked und abonniert und auch wieder einmal reinhört. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Den Altmark-Podcast produzieren die Journalisten Björn Menzel und Pierre Gemlich. Diese Folge wird im Rahmen des LIDA-CLLD-Programms von der Europäischen Union kofinanziert.